Wow, guten Morgen. Wir haben einen guten Gott. Danke für all das, was wir schon hören durften heute Morgen, auch als Gebetsanliegen für die Verfolgten, aber auch über diesen Aufbruch, den man da in euren Zeugnissen spürt. Und ich möchte sagen, Hunger nach mehr. Ich hoffe, wir haben Hunger nach mehr. Wir sind ja in dieser Serie Leben mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte gleich dort eintauchen, aber vorher vielleicht noch einen kurzen Reisegedanken. Ich war letztes Wochenende zu Pfingsten in Hamburg in einer unserer Gemeinden. Wir hatten Seminare und Gottesdienste und auch ein gutes Miteinander. Und ich habe mich so gefreut, was Gott tut, auch in unserem Land. Im Süden und im Norden. Und ich war so begeistert von meinem Norden. Der ist so herrlich trocken. So herrlich trocken, also die Norddeutschen. Ich komme ja eigentlich auch von dort. Ein ganz kleines Beispiel. Du musst in die Küche abwaschen und der Abwasch steht da. Die ganze Küche ist voll und der Ehemann ist total begeistert und sagt, du Schatz, ich habe keine Lust. Prompte Antwort, dann machen wir es ohne Lust. Das ist Norddeutsch. Einfach nur mal nebenbei, Gott ist am Wirken, überall. Ob wir jetzt in Bad Säckingen sind oder Hamburg oder München oder in Trossingen oder wo auch immer. Es ist wichtig, dass wir die Präsenz des Heiligen Geistes wahrnehmen und in dieser Präsenz des Heiligen Geistes das erleben dürfen, was Jesus für uns ist. Denn Jesus ist durch den Heiligen Geist in unserem Leben. Amen. Okay, starten wir mal in dieses Thema heute Morgen. Leben mit dem Heiligen Geist schafft Neues. Das ist eine ganz steile Aussage. Leben mit dem Heiligen Geist. Lebst du mit dem Heiligen Geist? Leben mit dem Heiligen Geist schafft Neues. Man könnte das in zwei Bereiche aufteilen. Zum Beispiel, der Heilige Geist schafft Neues. Das ist die eine Seite. Und die andere, Leben mit dem Heiligen Geist schafft Neues. Ich möchte einen Bibelvers lesen aus Johannes 6, Vers 63. Und da heißt es folgendermaßen: Gottes Geist allein schafft Leben. Ich lasse das mal sacken, bevor ich weiterlese. Gottes Geist allein schafft Leben. Ein Mensch kann dies nicht tun. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sagt Jesus, sind aus Gottes Geist und bringen das Leben. Es war ja eine spezielle Rede, die Jesus dort hielt. Und diese Rede war für manche nicht so begeisternd. Die sind gegangen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ich bin ja froh, wenn ihr nicht geht, wenn ich predige. Und wenn ihr hier bleibt. Aber bei Jesus in diesem Fall, die sind gegangen. Und dann hat Jesus seine Jünger so angeschaut, die mit ihm ja auch unterwegs waren, und hat so mal die platte Frage gestellt, vielleicht ein bisschen Norddeutsch, wollt ihr auch gehen? Und dann kommt eine Antwort, die ist schon speziell. Und zwar, Petrus, Herr, zu wem sollten wir denn gehen, antwortete Simon Petrus, nur deine Worte schenken ewiges Leben. Wir glauben und haben erkannt, dass du von Gott gekommen bist und zu Gott gehörst. Diese zwei Verse möchte ich einfach mal zu Anfang stehen lassen. Und der erste Gedanke, ganz klein, Gottes Geist allein schafft Leben. Alles wird neu durch das Wirken des Heiligen Geistes. Wer kann das heute Morgen glauben? Schau, ich möchte vier Gedanken mit euch anschauen, was unsere Schöpfung, unser Leben, Gottes Wille für diese Welt betrifft. Und dann möchte ich vier Gedanken mit euch teilen, wo der Heilige Geist Neues schafft, wenn wir es zulassen. Also starten wir mit erstens Gottes große Love Story. Ist der Vogel nicht toll? Ist das nicht gewaltig? Schaut euch den mal an. Ich meine, kauft ihr mal so ein T-Shirt. Das hat Gott einfach mal so drauf gemalt. Es ist so gewaltig schön, oder? Das ist Schöpfung. Ein ganz kleines bisschen Schöpfung. Ich habe ein Video gesehen, da kannst du sehen, wie das Gras wächst. Und das ist so spannend, du siehst diesen Videoschnitt, die Kamera von unten, so schön waagrecht, und dann siehst du nur Erde. Und plötzlich macht es plupp, 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 und du siehst, wie diese Halme rauskommen, wie der Rasen wächst. Es ist so etwas Gewaltiges, Rasen wachsen zu sehen. Du denkst, der hat's an der... Aber weißt du, das ist Schöpfung. Da ist so viel Kraft drin, allein in diesen zwei Bildern. Gott hat diese Welt fantastisch geschaffen. Und die Bibel sagt uns, am Anfang schuf Gott die Welt. In 1. Mose 1, Vers 31. Und Gott sah alles an, was er geschaffen hat, und sah und sagte, es war sehr gut. Halleluja. Schau mal deinen Nachbarn an. Jetzt mache ich das auch mal wieder. Und sag zu ihm, du bist sehr gut. Du siehst gut aus. Siehst du schon, geht ein Raunen durch die Landschaft? Es ist sehr gut. Es ist sehr gut. Und jetzt schau mal. Es genügte ein göttliches Wort. Es genügte ein einziges göttliches Wort. Und Leben bricht sich Bahn. Pflanzen entstehen. Planeten entstehen. Tiere entstehen. Die Schönheit und Präsenz der Schöpfung in Hülle und Fülle. Und schließlich als besonderes Geschöpf der Mensch. Ist das nicht gewaltig? In dir ist Leben aus Gott. Begeistert dich das noch? Halleluja. Ich weiß nicht, was du heute Morgen gefrühstückt hast. Vielleicht Speck und Ei. Whatever. Hat's geschmeckt heute Morgen? Diesen Geschmacksbereich in deinem Leben, was du hier erleben kannst, das hat Gott geschaffen. Überleg mal, wenn du das nicht hättest, das wäre, als wenn du Styropor essen würdest zum Frühstück. Aber du hast einen Geschmack bekommen. Gott hat dich wunderbar und herrlich geschaffen. Und weißt du was? Gottes geliebtes Gegenüber und sein Ebenbild, das bist du. Ja, da können wir mal unserem Herrn einen Applaus geben. Gottes Geschöpf der Liebe bist du, ein Geschöpf aus Liebe heraus erschaffen. Du bist nicht aus technischen Gründen erschaffen. Du bist aus Liebe heraus erschaffen worden. Und diese Liebe sieht man an deiner Schönheit. Auch ohne Schminke. Ja? Öfters mal in den Spiegel schauen und zu sich selber sagen, das ist wunderbar, was da rausschaut. Das hat Gott gemacht. Er hat dich in einer Schönheit geschaffen, aber nicht einfach nur als Schöpfung, sondern als Liebe. Ein Geschöpf aus Liebe heraus erschaffen und zur Liebe berufen. Nichts sollte ihn aus dieser innigen, vertrauensvollen Beziehung zu seinem Schöpfer wegreißen. Doch genau das geschah. Und da sind wir beim zweiten Gedanken. Schöpfung, wunderbar. Leben, was Gott geschaffen hat, wunderbar. Stimmt's? Aber dann kam ein Bruch. Das ist die nächste Folie. Dann kam ein Bruch. Und genau dieser Bruch hat Zerstörung von Leben gebracht. Obwohl es dem Menschen an nichts mangelte. Ich meine, das müssen wir uns mal vorstellen. Der Mensch war im Paradies und bekam sowas Schönes wie so ein Paradiesvogel geschenkt, als vielleicht Spielzeug oder weiß ich was. Der erste Mensch im Garten Eden, wie uns das beschrieben wurde, kein Mangel, alles da, göttlicher Luxus pur, alles da. Was brachte den Menschen dazu, das zu brechen? Überleg mal diesen Gedanken. Obwohl es dem Menschen an nichts mangelte, lösten sich Adam und Eva von Gott und richteten ihr Vertrauen auf sich selbst. Liebe hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Man spricht manchmal auch von Vertrauensvorschuss. Liebe hat ganz viel mit Glauben zu tun. Und Gottes sehnlicher Wunsch an seiner Schöpfung, an seinem Geschöpf war, dass dieser erste Mensch aus Liebe, aus Vertrauen heraus, aus Glauben heraus mit ihm eine Liebesbeziehung des Lebens eingeht. Und das hatten sie ja auch. Sie gingen zusammen im Garten Eden spazieren. Ich weiß nicht, wie toll das gewesen sein muss. Viel schöner wie ein Rheinspaziergang oder ein Elbe-Spaziergang oder weiß ich was. Diese Gemeinschaft, dieses Miteinander. Und dann lesen wir 1. Mose 3, Vers 5 bis 7. Aber Gott weiß, sagte der Teufel, aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das war dieser Anreiz, den die Schlange ausgeworfen hatte. Und dann geht es weiter. Die Frau schaute den Baum an. Das war der erste Fehler. Sie schaute ihn an. Er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirken verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Was war hier geschehen? Schau, dieses Misstrauen Gott gegenüber hatte tiefe Folgen. Deswegen habe ich das jetzt gerade mit diesem kleinen Satz so betont. Gott hat aus Liebe heraus den Menschen geschaffen. Er hat eine Liebesbeziehung zu ihm aufgebaut in Gemeinschaft, hat ihn in einen Garten gesetzt, der perfekt war und es gab keinen Mangel, absolut keinen Mangel. Und in diese herrliche, himmlische, unglaubliche Lebenssituation kommt Misstrauen. Dieses Misstrauen Gott gegenüber hatte tiefe Folgen. Die eigentlich perfekte Schöpfung wird krank. Sie wird brüchig. Tod und Verfall ziehen ein. Die Erkenntnis von Gut und Böse bewirkt, dass zerstörerische Gedanken und Gefühle entstehen. Hierarchiegedanken, Schmerz und der eigene Händeleistung bestimmten nun das Leben. Dieser Bruch hat Leben geraubt. Dieser Bruch hat Krankheit und Tod und Zerstörung gebracht. Dieser Bruch hat Misstrauen gesät in die Gedanken und Gefühle von Menschen bis heute. Deswegen haben wir Kriege um Kriege. Deswegen haben wir die Probleme, die wir haben auf dieser Welt. Das muss man sich mal klar machen. Aber es gibt in all dem, was ich hier aus der Geschichte beschreiben darf, Hoffnung, weil wir einen lebendigen und immer noch liebenden Gott haben. Amen. Und wenn wir als Erwachsene das begreifen, dann ist das etwas Wunderschönes, weil wir verstehen, unser Gott ist größer als der Teufel. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe in den letzten Wochen hier, aber ich habe eine ganz tolle Enkelin, die ist für mich begeisternd, Priscilla, die Jüngste. Die sitzt an ihrem Tisch und sie malt gerne mit Farben. Und dann malt sie und die Bilder entstehen. Also es ist fantastisch zuzuschauen. Und plötzlich sitzt sie dort und fängt an zu singen. Ich liebe Farben. Singt sie. Ich liebe Farben, ganz besonders gelb, orange und rot. Und dann singt sie weiter. Und diese Farben und diese Farben und diese Farben hat Gott gemacht. Und deswegen ist Gott größer als der Teufel. Das war das Lied. Ist das nicht herrlich aus Kindermund? Unglaublich, nur wegen ein paar Farben war sie so begeistert und macht einen kindlichen Vergleich. Weil Gott die Farben geschaffen hat, ist er größer als der Teufel. Ja? Halleluja. Überleg einmal, dieser Gott wohnt in dir durch den Heiligen Geist. Ich meine, überleg mal, das ist unglaublich. Ich komme zu einem dritten Gedanken. Und das ist dieser Liebesplan, dieser ständige Schöpfungsplan. Deswegen Leben im Heiligen Geist schafft Neues. Dieser ständige Schöpfungsbereich, der in Gott liegt. Und wenn ich sage, dieser Schöpfungsbereich, der in Gott liegt, dann wissen wir durch die Wissenschaft eins, dieses Universum breitet sich immer noch rasant aus. Man kommt gar nicht nach mit Messen. Schöpfung, das ist Gott. Neues Leben, deswegen dieser dritte Gedanke. Gottes Rettungsplan nach diesem Fiasko. Doch Gott bleibt sich treu. Er gibt seine geliebten Geschöpfe nicht auf. Halleluja. Und so erzählt das Alte Testament die herzzerreißende Geschichte eines Gottes, der nicht aufhört, seine Hände nach seinem Volk, das sich nichts sagen lässt, widerspenstig und so weiter ist, auszustrecken. Und das ist ja schon erstaunlich. Das sagt uns Römer 10, Vers 21. Dieser Mensch, dieses Volk, wo sich immer wieder strebt gegen Gott, immer wieder widerstrebt gegen Gott. Und Gott geht ihm nach und Gott geht ihm nach. Ist das nicht großartig? Unglaublich für mich. Immer wieder wirbt Gott um sein Volk, schenkt Segen, schenkt Neuanfang, schenkt Wegweisung. In Hesekiel 36 lesen wir, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meine Gesetzen folgt und euch nach meinen Rettungsbestimmungen und Rechtsbestimmungen richtet. Ist das nicht gewaltig? Gott hilft uns und er streckt seine Arme aus nach uns. Er will dieses steinerne Herz rausnehmen und ein weiches Herz in uns hineinsetzen. Du, das ist Gott. Das ist Gott. Und weißt du, dann kommt schon der vierte Gedanke. Die Erfüllung dieses Rettungsplans ist Jesus. Halleluja. Ist Jesus. Guck mal, wenn du ins Alte Testament hineinschaust, da waren Richter, Könige, Propheten. Sie haben gerufen, sie haben das Volk gerufen. Doch das Volk Israel und seine Herrscher hören zumeist nicht auf Gottes Boten und deren Verheißungen zum Heil. Und wenn du ins Alte Testament hineinschaust, was für Verheißungen hat Gott doch seinem Volk gegeben? Bis heute zitieren wir sie. Und ich möchte euch mal einen kleinen Geschmack geben. Sacharja 9, Vers 9. Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion. Jubelt laut. Oder still unter der Kopfkissendecke. Jubelt laut, oder? Jubelt laut. Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Was für eine Prophetie. Was für eine Ist-Aussage für die, die das damals original hörten. Was für eine Aussage für uns, die wir das heute hören. Oder Jesaja 7, Vers 14. Jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen. Was für ein Satz. Jetzt gibt der Herr euch von sich aus ein Zeichen. Die jüngere Frau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Immanuel, Gott ist mit uns, wird sie ihn nennen. Was für eine Aussage. Der Retter wird kommen. Dieses Kind, Gott mit euch, wird kommen. Oder zum Beispiel Jesaja 53, Vers 5. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ist das nicht gewaltig? Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Das waren Botschaften, nicht im Neuen Testament, im Alten Testament. Dieses Werben von Gott, dieses unendliche Verliebtsein von einem Gott mit seinen Menschen. Aber das Volk ging immer wieder falsche Wege. Immer wieder. Man denkt, meine Güte, was soll Gott noch tun? Weißt du, was dann geschah? Gott schwieg 400 Jahre. Gott schwieg. Und jetzt sage ich mal vielleicht einen saloppen Satz für den einen oder anderen, aber der ist so tief. Gott schwieg und spielte nach 400 Jahren seine letzte Karte aus. Er, Gott selbst, kommt in Jesus auf diese Welt, in dem Wissen, dass es ihn alles kosten wird. Mit seinem ganzen Leben, seinen Taten und Worten stellt Jesus eines klar: Der Mensch ist geschaffen, um unbedingt von Gott geliebt zu werden und gleichermaßen Gott und den Nächsten wie sich selbst zu lieben. Schau, der Mensch ist nicht in erster Linie, und jetzt hör gut zu, der Mensch ist nicht in erster Linie aufgrund moralischer oder religiöser Fehltritte von Gott getrennt worden, weil er aus Unwillen und Unfähigkeit nicht zur vollkommenen Liebe bereit ist. Diese Liebe, die vertraut, sie hätte sich im Garten Eden nicht von Gott getrennt. Dieser Heilige Geist setzt genau am Punkt der Liebe an. Was sagt das Neue Testament? Der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen. Diese Liebe ist ausgegossen, wohin? In unsere Herzen. Wow! Wer nicht liebt, kreist um sich selbst und bleibt in sich gefangen. Die Bibel nennt das geistlichen Tod. Und zwar in Römer 6, Vers 23 lesen wir: Der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. Halleluja! Dieser Tod bedeutet Isolation vom Leben und vom Schöpfer des Lebens, Gott selbst. Die letzte Konsequenz dieser selbstgewählten Isolation ist die dauerhafte Trennung von Gott, der ewige Tod. Diese Zielverfehlung mitsamt ihrer tödlichen Folgen übernimmt Jesus durch sein Sterben am Kreuz stellvertretend für jeden Menschen. Doch Jesus, Halleluja, bleibt nicht im Grab. Halleluja. Er ist auferstanden und er hat den Feind unseres Lebens besiegt. Aus was denn heraus? Aus Liebe heraus. Aus Liebe zu dir, denn aufgrund deiner Leistungsfähigkeiten und was du so anzubieten hast, ganz sicher hätte das nicht geklappt. Aber er hat sich gegeben, weil er dich liebt. Ohne Leistungsvorschuss deinerseits, das du sowieso nicht bringen kannst. Er hat dich unglaublich lieb. Durch seine vollkommene Liebe, in Klammer Vertrauen und Glauben, war er niemals vom Vater getrennt. Und so hat der Tod keine Grundlage, ihn festzuhalten, denn er war ohne Sünde. Er hat deine Sünde getragen, aber er selber hatte keine. Schau, Jesus steht am dritten Tag von den Toten auf. Halleluja. Und erscheint seinen Jüngern. Und erscheint mehr als 500 weiteren Menschen. Jesu Auferstehung ist kein Mythos, sondern Realität. Seitdem gilt für jeden die Einladung, dieses stellvertretende Handeln Jesus für sich gelten zu lassen und damit vom Tod zum Leben hindurchzudringen. Johannes 5, Vers 24 sagt, ich sage euch die Wahrheit, sagt Jesus. Ich sage euch die Wahrheit. Wer meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Ihn wird das Urteil Gottes nicht treffen. Er hat die Grenzen vom Tod zum Leben schon überschritten. Halleluja. Das ist ein Fest. Das waren diese vier Gedanken. Gottes größte Love Story bist du. Dann kam dieser Bruch in die Menschheits- und Weltgeschichte. Dann Gottes Rettungsplan, seine unglaubliche Sehnsucht nach dir. Und dann die Erfüllung durch Jesus. Und jetzt kommen wir nicht nur zur nächsten Folie, sondern zu den vier Gedanken, die das Thema auch heute Morgen ausmachen. Leben mit dem Heiligen Geist schafft Neues. Deswegen ein erster Gedanke, ein neuer Anfang durch den Heiligen Geist. Das bedeutet für mich, die Love Story geht weiter. Deswegen können Jugendliche von einer Konferenz kommen. Nein, es war nicht Baden im Mittelmeer. Nein, es war nicht die reizende Bergtour. Nein, es war nicht Mountainbike in den Bergen. Nein, es war nicht Autorennen. Nein, es war einfach nur, oder soll ich sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es war nicht einfach nur der Heilige Geist. Es war diese Gemeinschaft von Gott zu dir, die Sehnsucht hervorruft. Die sagt, ich will mehr. Die sagt, ich wünsche das für die Jugend in Deutschland. Ich wünsche diese Sehnsucht, dieses Erleben, dieses Schaffen des Heiligen Geistes, der Neues schafft. Das wünsche ich mir. Deswegen ein neuer Anfang durch den Heiligen Geist. Wie kann das geschehen? Diese Frage stellt sich auch Nikodemus und Jesus erklärt ihm ein wundersames Vorgehen. Dort, wo wir unsere Zielverfehlung erkennen und Jesus um Vergebung und Annahme bitten, werden wir von Neuem geboren aus Wasser und Geist. Schau, in dem Moment, wo du erkennst, ich bin ein Sünder und ich bin verloren. In dem Moment, wo du erkennst, ich brauche diesen Retter, der für mich Vergebung von meinen Sünden am Kreuz erworben hat. In dem Moment, wo du das erkennst, kommt der Heilige Geist durch die Worte Gottes in dein Herz. Und was macht der Heilige Geist dort? Er schafft Neues. Halleluja. Er schafft Neues. Er schenkt dir ein neues Leben. Du darfst wiedergeboren sein aus Wasser und Geist. Aus Wort und Spirit. Gott selbst handelt an uns, schenkt uns ein neues Herz, wie wir es im Alten Testament gelesen haben. Schenkt uns ein neues Herz und einen neuen Geist, mit dem wir nun in beständiger Bindung mit unserem himmlischen Vater und Schöpfer leben dürfen. Das ist so gewaltig. Wir sind eine neue Schöpfung. Halleluja. Sag mal jetzt nicht zu deinem Nachbarn, sondern sag mal ganz laut zu dir selber, ich bin eine neue Schöpfung. Ich übe das mit euch nochmal zusammen. Ich bin eine neue Schöpfung. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 2. Korinther 5, Vers 17. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Und das gefällt mir. Dieses Neue war nicht nur ein Tag in deinem Leben. Dieses Neue geht ständig weiter. Von der Milch, die du als Wort Gottes zunächst einmal nimmst, bis hin zur festen Speise. Und ich wünsche mir eine Gemeinde mit fester Speise. Ich wünsche mir eine Gemeinde, die auch Milch hat, aber auch feste Speise. Dass wir wachsen, dass wir zunehmen, dass wir reifen. Jetzt habe ich vorgegriffen, aber das kommt auch noch. Ich komme zu zweitens. Ein neues Zuhause durch den Heiligen Geist. Ist das nicht gewaltig? Wie bei einer menschlichen Geburt gibt es auch bei einer geistlichen Geburt Familienzuwachs. So vergewissert uns der Heilige Geist in unseren Herzen, dass wir nun Söhne oder Töchter Gottes sind, hineingeboren in eine geistliche Familie. Schau, Römer 8, Vers 15. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns diese innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Ist das nicht gewaltig? Der Heilige Geist schafft für dich ein neues Zuhause. Du bist der Sohn oder die Tochter eines lebendigen Gottes. Deine Originaladresse ist der Himmel. Amen. Billy Graham, der mit fast 100 oder 100 gestorben ist, dieser Evangelist aus den USA, er prägte folgenden Satz: Wenn ihr lest, Billy Graham ist gestorben. Glaubt ihnen nicht, ich bin nur umgezogen. So stark, so stark. Ich sage dir, das ist Gott, das ist Gott. Er schenkt uns Gewissheit, dass wir nicht länger Fremde sind, getrennt von Gott, ohne Bürgerrecht, sondern wir sind seine Hausgenossen, haben ihm Wohnrecht und Zuhause gefunden. Unser Herz kann nun zur Ruhe kommen. Ich sage dir, der Heilige Geist, er schafft ein neues Zuhause. Leben mit dem Heiligen Geist schafft Neues. Drittens, eine neue Identität durch den Heiligen Geist. Deswegen sage ich nicht genug, der Heilige Geist macht uns auch ganz sicher in unserer neuen Identität als geliebte und erlöste Kinder Gottes. So erklärt uns Paulus in Römer 5, Vers 5, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen wurde und dass wir durch den Heiligen Geist versiegelt sind. Ist das nicht gewaltig? Schau, der Heilige Geist selbst ist es, der uns ermutigt, in allem noch Unerlösten auf Gottes Liebe zu vertrauen. Und uns nicht durch schwierige Umstände oder falsche Stimmen verunsichern zu lassen. Du hast angefangen, diesen Weg zu gehen und du wirst ihn bis zum Ende gehen können. Halleluja! In einer neuen Identität durch den Heiligen Geist. Du bist sein Besitz. Amen. Du bist sein Kind und du heißt jetzt Kind Gottes, der alle Macht vom Herrn erhalten hat. Amen. Und dann komme ich zum letzten Gedanken, der vierte, ein heiliges Leben durch den Heiligen Geist. Auch das schafft der Heilige Geist. Möchtest du? Schau, so wie Kinder eine Menge lernen, sind auch wir eingeladen, nicht im geistlichen Säuglingszustand zu verharren, sondern zu wachsen. Und reif zu werden, das ist gar nicht so einfach. Denn unsere ganze Prägung war bisher folgendermaßen. Ich habe da einen Satz aufgeschnappt, den habe ich schon öfters gehört. Den hat eine ganz bestimmte Person geprägt, aber der ist interessant. Von was sind wir denn geprägt? Von folgendem. Ich, mich, meiner, mir. Ich liebe euch alle vier. Schau, so ist es der Heilige Geist, der uns unsere lieblose und gottferne Denk- und Verhaltensweise offenbart und uns in alle Wahrheit führt. Es ist nämlich nicht ich, mich, meiner, mir, sondern es ist er. Amen. Er schafft Neues. Er schenkt dir deine Persönlichkeit, die von Anfang an geplant war, für dein Leben. Ja, er schenkt dir Selbstbewusstsein. Halleluja. Du darfst das auch leben, was er dir an Gaben geschenkt hat. Halleluja. Aber es ist er, der dich veredelt, wenn du mit ihm lebst. Amen. Eine absolute Veredelung durch Gott. Wenn ich an Petrus denke, was war das für einer? Aber Gott hat ihn in die Hand genommen und hat diesen Petrus und seinen Charakter veredelt zu einem evangelistischen Apostel. Das war der Hammer. Ist das nicht gewaltig? Schau, er öffnet uns die Augen, dieser Heilige Geist, für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Der Heilige Geist überführt von Sünde. Und du merkst, ich brauche Vergebung. Der Heilige Geist überführt aber auch von der Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Wo du genau weißt, ich kann diese Gerechtigkeit nicht herstellen. Ich kann sie nur geschenkt bekommen von Gott. Diese Gerechtigkeit, die Jesus für mich erworben hat am Kreuz. Und dann entdeckst du auch, dass der Feind deines Lebens gerichtet ist. Halleluja! Er ist entwaffnet und öffentlich bloßgestellt. Du bist auf der Siegeslinie. Der Heilige Geist schafft Neues auch in deinem Denken. Dabei vermittelt uns der Heilige Geist Gedanken, die nur er in der ganzen Tiefe kennt und überhaupt erst ins menschliche Wahrnehmen übersetzen kann. Dieses Wahrnehmen, ja, ich brauche Vergebung. Dieses Wahrnehmen, Jesus hat alles für mich getan. Dieses Wahrnehmen, der Feind ist besiegt. Halleluja. Schau, Sündenerkenntnis, Umkehr und Buße sind das, was der Heilige Geist wirkt. Mal ernüchternd, mal überwältigend, aber immer befreiend. Amen. Ich sag den Satz noch einmal. Der Heilige Geist wirkt mal ernüchternd, wo du geschockt bist von dir selbst. Was Heiligkeit betrifft. Und dann überwältigend, dass du sagst, Gott, es ist so unglaublich krass, deine Liebe. Und dann so befreiend. Gott, du hast mich frei gemacht. Ist das nicht gewaltig? Befreiung ist sowieso das größte Ziel des Heiligen Geistes. Halleluja, Halleluja. Bis hierhin Gottes Wort. Haben wir einen guten Gott? Leben mit dem Heiligen Geist schafft Neues. Lass es immer wieder zu. Und wenn du das selber noch nicht erlebt hast und heute Morgen hier bist, lass es doch heute Morgen zu. Wir haben einen guten Gott. Lass uns zusammen aufstehen zum Gebet. Danke, Jesus. Halleluja, Halleluja. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort heute Morgen. Möge es sich hineinsenken in unser Leben. Herr, ich danke dir, dass du da bist mit deinem Heiligen Geist und dass du hineingesprochen hast in unser Leben. Ich danke dir für all das, was du erworben hast am Kreuz auf Golgatha für uns. Ich danke dir, dass du den Heiligen Geist gesandt hast als einen Beistand. Herr, dass du ihn gesandt hast, bei uns zu sein. Und ich danke dir, dass dieser sensible Heilige Geist in jedem Einzelnen wohnt, der dich, Jesus, eingeladen hat in sein Leben. Und Herr, ich danke dir für diese Gnade, geführt zu werden vom Geist Gottes, auch heute Morgen. Herr, du sprichst in unsere Herzen hinein. Und Herr, ich möchte dich bitten für die Gemeinde heute Morgen, dass deine Herrlichkeit in jedem einzelnen Leben, im Alltag, immer wieder offenbar wird. Herr, dass dieses Leben, ja, wie Popcorn sich bewegt in unserem Leben. Herr, dass dieses Leben von dir wie Gras ist, das aus dem Boden wächst und das man mit Zeitlupe so schön beobachten kann. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass dieses Leben da ist und dass du Vergebung wirkst. Und jeder, der heute Morgen Vergebung braucht, darf das jetzt annehmen in seinem Herzen. Und jeder, der heute Morgen Heilung braucht in seiner Seele, darf das jetzt annehmen in seinem Herzen. Und jeder, der heute Morgen krank ist an seinem Körper und Heilung braucht an seinem Körper, darf das jetzt annehmen. Herr, ich danke dir, dass du ein Gott von jetzt und hier bist, gerade jetzt in diesem Gottesdienst. Heiliger Geist, bewege dich unter uns. Bewege dich unter uns. Jesus, ich danke dir. Herr, wirke du über Bitten und Verstehen. Herr, bewirke du deine Herrlichkeit, deine Liebe, deine Gnade, deine Vergebung. Herr, schaffe Neues. Danke, Jesus, danke, dass du da bist, dass deine Herrlichkeit fließt, dass deine Herrlichkeit fließt. Danke, Jesus. Wir wollen den Herrn anbeten von ganzem Herzen mit einem Lied. Gott segne uns. Amen.